Es war im Sommer 2001, damals mit dem antirassistischen Camp in Frankfurt am Main, als so eine Art Höhepunkt interventionistischer und öffentlichkeitswirksamer Aktionen in Deutschland erreicht wurde. Und das ist schon einige Jahre her, denn so in der Form, vielleicht auch infolge des Schocks von Genua, vielleicht auch wegen der Anschläge vom 11. September, ist es nicht mehr gelungen, Öffentlichkeit herzustellen, so viele Leute zu bewegen, an einem Diskurs teilzunehmen, vielleicht mal abgesehen von dem auch immer wieder zu kritisierenden Aktivitäten rund um Heiligendamm. Immerhin, und das muss man auch festhalten, kann man aber bereits auf eine mehr als 10-jährige Geschichte von antirassistischen Camps hier in Deutschland zurückblicken. Und da wurde immer wieder was versucht, nämlich etwas zu erproben, was eine politische Zusammenarbeit von weißen und schwarzen Aktivisten aus dem globalen Norden und eben Süden meint. Und so soll es auch diesmal sein, denn Mitglieder der Flüchtlingsinitiative Brandenburg, der Karawane für Rechte von Flüchtlingen und Migranten oder auch die No-Lager-Gruppen, etwa aus Mecklenburg-Vorpommern, die waren von Anfang an dieses Jahr dabei, um mitzuplanen, um das Camp vorzubereiten. Was man auch sagen muss, ist, dass allerdings die Residenzpflicht und auch die Abschiebetermine genau diesen Gruppen das Leben immer wieder schwer machen. Residenzpflicht heißt ja, dass sich Migranten, dass Flüchtlinge, Illegalisierte sich nur in einem Landkreis bewegen dürfen. Wenn sie das nicht tun, haben sie eine Straftat begangen. So heißt es eben auch, dass Leute, die jetzt zum Beispiel illegal ohne gültige Papiere in Hamburg oder Berlin leben, sich eben nicht auf das Camp trauen können, weil sie Angst haben vor den Polizeikontrollen dort. Während es, und das merkt man jetzt auch, beim Thema Antirassismus relativ leicht fällt, sich von einem offiziellen Diskurs abzugrenzen, ist eine andere Herausforderung, die mit diesem Camp ansteht, auch eine ganz spannende. Es geht auch um Klima. Und da ist es recht schwierig, sich neben den großen Umweltverbänden wie BUND oder Greenpeace zu positionieren und eben auch neben der Regierungspolitik eigene Akzente zu setzen. Denn eins muss man immer wieder thematisieren, es ist über 30 Jahre her, dass der Club of Rome seinen Bericht über die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen und seinen daraus folgenden Prognosen vorstellte und damit, ganz konkret, die kapitalistische Welt auch geschockt hat. In den 80er Jahren folgten dann andere Endzeit-Szenarien, das Waldsterben etwa, fischlose Meere, Wassermangel, Ölkriege. Und jetzt muss man feststellen im Jahre 2008, dass einige dieser Szenarien inzwischen eingetreten sind und bei den Debatten um Klimawandel, Nachhaltigkeit und Umweltschutz kein Ende abzusehen ist. Die Vorzeichen allerdings, und das ist auch ziemlich spannend, die scheinen sich verändert zu haben, wie eben auch die gesellschaftliche Verortung derjenigen, die diese Debatte führen. Vor allem scheint das Bild der Mahnenden nicht mehr so von Alternativen, von Ökologiebewegten geprägt zu sein. Nein, im Gegenteil, die Protagonistinnen der Debatte, die sind vielmehr arrivierte Wissenschaftlerinnen, die Gehör quer durch alle politischen Parteien finden. Die Rettung der Welt vor den Menschen, für den Menschen, ist quasi zur Chefsache geworden. Das hat man dann auch gesehen, letztes Jahr beim G8-Gipfel in Heiligendamm, wo sich die versammelten Regierungschefs gegenseitig den Rang abgelaufen haben oder es zumindest versucht haben in der Frage, wer denn nun der Grünste unter ihnen sei.
Also die Reaktionen sind durchaus unterschiedlich, aber zumindest kann man auf den G8-Gipfel bezogen sagen, dass es teilweise ein Hinterherlaufen war hinter der Regierungsagenda. Also wenn man sich nochmal vor Augen führt, was dort los war, dann war es im Wesentlichen so, dass die bisherigen, üblichen Verdächtigen, sprich die Umweltverbände, im Wesentlichen gesagt haben, wir wollen mehr CO2-Reduktion und zwar schneller. Bei einer solchen, fast Nudelaussage, die also kaum Differenz zulässt zur Bundesregierung, konnte gar Merkel ganz einfach punkten und alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und die Umweltverbände reagieren und versuchen Politik zu machen und versuchen diese öffentliche Aufmerksamkeit zu nutzen. Gleichzeitig denke ich, dass diejenigen, die das Tempo vorgeben in der Diskussion, das sind andere Akteure, das sind nämlich im Wesentlichen, denke ich, die Regierungen und bestimmte Kapitalfraktionen oder bestimmte Unternehmensgruppen, die sich natürlich auch eine ganze Menge Profit erwarten von der neuen Klimapolitik, ob es jetzt im Bereich Emissionshandel ist oder im Bereich Agrokraftstoffe. Also da sind ganz andere Akteure, die die Debatte zurzeit wesentlich prägen.
Ja, das sagt Alexis Passadakis. Er ist einer der Vorbereiter des Camps, welches die nächsten Tage auch überregional eine Rolle spielt, was in Hamburg stattfinden wird. Es müssen aber auch neben diesen Feststellungen, die Passadakis gerade getätigt hat, die richtigen Fragen gestellt werden, wenn man eben nicht nur als Verstärker der Regierung auftreten will. Es geht auch vielleicht darum, eben nicht nur die Eisberge vorm Abschmelzen zu retten, sondern vielleicht auch darum zu begreifen, welche gesellschaftlichen Verhältnisse denn eigentlich die schmelzenden Eisberge hervorbringen. Und dann vielleicht auch die Frage, wie denn emanzipatorische Kritik des gesellschaftlichen Naturverhältnisses aussehen kann.
Nun, das Camp hat zwei Standbeine und das ist sicherlich für Camps nichts Neues. Zum einen wird es Workshops geben, wird es Diskussionen geben und auf der anderen Seite Aktionen, die bestimmte Punkte thematisieren, angreifen, wie zum Beispiel Aktionen gegen den Neubau des Kohlekraftwerks Moorburgs. Es wird sicherlich Aktionen geben zu Stromkonzernen, es wird Aktionen geben zu Agrokraftstoffen, aber wie ich schon sagte, eben auch eine ganze Reihe von Diskussionen, weil ich glaube, dass, und das merke ich durchaus auch an mir selber, dass noch viel zu erarbeiten ist in dem Feld gesellschaftliche Naturverhältnisse, an Kritik, an Diskursen, dass auch einfach Wissen einfach bei vielen Menschen nicht vorhanden ist, also durchaus auch in der linken Szene zu diesem Thema. Und da wollen wir so einen Schritt weiterkommen und das nicht völlig losgelöst, da es auch noch andere Camps geben wird, 2009, die sich mit Klima-Naturverhältnissen beschäftigen, in Großbritannien, in den USA, in Australien, Neuseeland, auch in Belgien wird es eins geben. Und eine wichtige Perspektive wird auch der Klimagipfel 2009 in Kopenhagen sein. Dort soll ein neues Protokoll unterzeichnet werden und das wird die Klimapolitik auf internationaler Ebene für viele Jahre dann festlegen. Und dieses Camp ist sicherlich ein Schritt dahin, da eine Bewegungspolitik zu entwickeln.
Dennoch muss man in Vorbereitungen auch feststellen, dass die Frage, warum denn der Klimawandel, der ja ohne Zweifel stattfindet, in den vergangenen Monaten eines der vorherrschenden Themen war, überall, in allen Medien, das wird kaum hinterfragt. Das muss man auch einfach sagen in den Vorbereitungen. Und dann die Frage stellen, inwieweit denn überhaupt eine emanzipatorische Linke sich unbedingt auf den Klimawandel beziehen muss, um eben das Verschleudern von Ressourcen, die Folgen der Exportlandwirtschaft und auch die Folgen von Hunger und Armut hinzuweisen. Das ist die Frage, die ich mir ganz persönlich stelle. Heute beginnt jedenfalls in Hamburg das erste Klima-Action-Camp in Deutschland. Und vor allem wird dieses nicht nur einen Tag gehen, sondern bis zum 24. August. Da wollen Aktivisten verschiedener Gruppen eben das Thema Klimawandel setzen. Bis zu 3000 Leute werden erwartet. Es gibt Workshops, es gibt Vorträge, wir haben es eben schon gehört, auch einige Aktionen wird es geben. Zum Beispiel gibt es am Samstag eine Auftaktdemonstration in der Hamburger Innenstadt. Oder man möchte auch am kommenden Freitag dann eine Aktion gegen die Abschiebung von Flüchtlingen am Hamburger Flughafen initiieren. Und zudem wollen dann auch Aktivisten eine Baustelle eines geplanten Kohlekraftwerkes besetzen.
Wir wollen am 23. August, also am Samstag zum Ende des Camps, mit tausend von Menschen in einer großen Aktion zivilen Ungehorsams, ähnlich wie dann bei den Blockaden des G8-Gipfels im vergangenen Jahr, eben die Baustelle des Kohlekraftwerks Moorburg besetzen. In Moorburg baut Vattenfall an einem sehr großen Steinkohlekraftwerk, das, wenn es fertiggestellt wird, den CO2-Ausstoß von Hamburg um 40% erhöhen würde. Und das Kraftwerk ist in der Stadt eben sehr umstritten. Es wird von einer großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger abgelehnt. Vattenfall hat momentan nur eine vorläufige Baugenehmigung, also noch keine endgültige Genehmigung für dieses Kraftwerk und versucht dort gerade Fakten zu schaffen. Und dem wollen wir da auf jeden Fall Einhalt gebieten. Wir gehen davon aus, dass es zum einen deutliche Änderungen bei Energieverbrauch natürlich geben muss, also Nutzung der Möglichkeiten, Energie einzusparen, aber auch eine ganz andere Struktur der Energieerzeugung, also keine, die auf zentrale Großkraftwerke setzt, wie das momentan die Energiekonzerne tun, die eben gerade mit dieser Struktur ihre Profite machen, sondern eine, die auf eine dezentralisierte Versorgung setzt und da entsprechend auch eine andere Verteilungsstruktur aufbaut, die dann auf regenerativen Energien basiert. Das ist aber wahrscheinlich dann eben notwendig, dazu auch die gesellschaftlichen Strukturen, die das Ganze tragen, zu verändern, also eben wegzukommen von den jetzigen profitorientierten Energieversorgern zu demokratisch kontrollierten Strukturen.